Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ein Jahr Riesenrad, Sportgrößen im Waggon 28 liegt hinter uns. Meine Damen und Herren, ich darf Sie heute vor dem ältesten Riesenrad der Welt begrüßen, um mit Ihnen gemeinsam auf Geschichten, die bewegen, mit Menschen, die begeistern, zurückzublicken. Herzlich willkommen im Wiener Riesenrad, herzlich willkommen im Waggon 28 des ältesten Riesenrads der Welt, wo wir mit Sportgrößen über ihre Karriere sprechen, über die schönen, aber auch die schweren Zeiten. Herzlich willkommen Thomas Geisbichler,
Thomas Morgenstern,
Bernd Wiesberger, Martin Hinteregger, Ivona Dadic, Roman Hagara, Markus Hogan, Sebastian Ofner, Stefan Meyerhofer, Wies Görgl. Herzlich willkommen Raphael Rotter.
Servus, hi.
Ich freue mich, hier zu sein.
So viele Persönlichkeiten.
Das ist schon ein cooles Ambiente.
Ich hab's ganz gern, immer ein bisschen so die Übersicht zu behalten.
Es ist wie ein bisschen im Wohnzimmer sitzen.
Waren Sie schon mal hier?
Nein, ist eine Premiere für mich.
Wie schaut's denn aus mit der Höhenangst bei Ihnen?
Ja, also man gewohnt sich langsam dran, ja.
Ins Wiener Riesenrad passen Sie rein, aber Wiener Prater, da gibt es einige Dinge, die sich nicht ausgehen mit Ihrer Größe. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Es gibt das ein oder andere Gerät da unten, wo dann eine maximale Körpergröße steht. Und die überschreite ich mit meinen 2,2 Meter und deswegen lasse ich das dann gekonnt aus.
Nicht nur die Körpergröße macht den ein oder anderen Sportler zum Riesen, sondern vor allem auch ihr unerbittlicher Wille, der oder die Beste in ihrer Disziplin zu werden. Und das führt zu Heldengeschichten und Momenten, die für immer in Erinnerung bleiben.
Ich bin einfach nur ein Bauernbub, der was daheim irgendwie gearbeitet hat und sehr bestimmt war von seinem Vater, was man zum tun hat. Weil bei uns ist das nicht so, in einer Bauernfamilie ist das nicht so, was hast du für die Träume und für die Erwartungen in deinem Leben. Da hat der Vater dir gesagt, was du zum tun hast in deinem Leben. Und dann auf einmal war es dann auch so, dass ich, weil das einzige Ausland, was ich kennt habe, das war Freelancing zum Einkaufen. Und dann auf einmal bist du nachher bei den Paralympics in Sydney, ein anderer Kontinent. Und dann bei den Paralympics auch nicht. Das war so groß für mich, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was in meinem Leben passiert ist.
Erzählen Sie, was ist da passiert mit dem Ryder Cup? Sie sind der erste Österreicher, der daran teilgenommen hat. Was bedeutet Ihnen das?
Weil es ist halt eine Replika, klarerweise die Trophäe, und es ist halt sowohl die siegreiche als auch die verlierende Mannschaft kriegt ein Andenken, aber nichtsdestotrotz war es irgendwo ein Sieg für mich, weil es doch extrem gutes Golf über extrem langen Zeitraum braucht, um Teil eines europäischen Ryder Cup Teams zu werden.
Sie haben damals geschafft, sich für Olympia zu qualifizieren, das erste Mal. Wie erinnern Sie sich an diesen 800-Meter-Lauf zurück?
Ich glaube, egal was ich jetzt noch gewinnen mag in meiner Karriere oder schon gewonnen habe, ich glaube, das wird einer der coolsten Wettkämpfe meiner Karriere sein. Einfach, weil mir damals alles aufgegangen ist, was ich mir eben vorgenommen habe. Und ich habe mir damals tatsächlich dieses Bild zusammengestellt. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt das ich damals war, aber ich habe gesagt, ich fahre 2012 zur Olympia und ich war nicht einmal auf einer Longlist, also es hat niemand mit mir gerechnet, einfach überhaupt niemand. Und ich bin daheim gesessen und habe gedacht, okay, was würde ich brauchen, um diese 5.900 Punkte zu machen, um mich für Olympia zu qualifizieren, und habe mir das wirklich alles aufgeschrieben, übers Bett gehängt, und dann bin ich eben damals nach Götzis gefahren und es ist mir wirklich auf den Zentimeter alles gelungen.
2017 haben Sie sich eben erstmals für den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert, erstmals auch bei einem ATP-Turnier teilgenommen, sind in Wimbledon in die dritte Runde eingezogen. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit zurück?
Ja, das ist so schnell gegangen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, wie es in Wimbledon passiert ist, habe ich das gar nicht realisieren können. Also wie beim Turnier war immer eine Runde gewonnen und dann war so viel auf einmal, ganze Medien und Aufmerksamkeit. Und es ist komplett aus dem Nichts passiert. Es war überhaupt mein erstes Grand Slam, was ich jemals gespielt habe. Das erste Mal auf Rasen. Von dem her, wie das alles gelaufen ist, das war zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich das überhaupt nicht realisieren können.
Sie sind in der vergangenen Saison gegangen nach Kitzbühel. Das war sozusagen das Ende bei den Vienna Capitals und jetzt wurden Sie verewigt dort mit Ihrem Trikot mit der Nummer 6 drauf. Was bedeutet das für einen Spieler?
Voll cool. Ich wollte immer irgendwas Bleibendes hinterlassen. Man hängt sich rein, man schießt Tore, man macht Vorlagen, man gewinnt Championships. Aber das sind alles nur Nummern, und mit der Verewigung meines Jerseys, das jetzt unterm Hallendach hängt, Ja, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Ich bin jetzt der Zweite, der oben hängt mit dem Philakos, der auch eine lebende Legende, Eishockey-Legende in Wien ist. Und bin sehr stolz drauf und hoffentlich werden meine Kinder das auch einmal irgendwann bewundern können, das Ganze.
Unsere Gäste bringen nicht nur Geschichten mit denen sie etwas Bleibendes hinterlassen. Nein, sie bringen auch immer drei Dinge mit, die sie an ihr Leben und an die besonderen Momente in ihrer Karriere erinnern. Und das müssen nicht immer nur Medaillen sein. Nein, das sind manchmal auch Schmuckstücke.
Unser Trainer damals hat das veranlasst und hat eine gute Idee und hat gedacht, okay, wir machen einen Champions Ring.
Bekannt aus der NHL.
Bekannt aus der NHL. Und ja, das war halt wirklich eine besondere Saison, wo eigentlich sehr viel geklappt hat und wir eine wirklich coole Truppe hatten. Wir haben da wirklich so einen Bond zusammen gehabt und das, ja, das schweißt einfach so zusammen. Also die Burschen damals in der Truppe, die wir nie vergessen und wir haben jetzt auch noch mit allen Kontakt.
Sie haben drei Dinge mitgebracht, unter anderem einen Fußball.
Ja, den habe ich mitgenommen, weil mich der Fußball von klein auf immer begeistert hat. Von klein auf war der Drang in mir oder der Traum, Fußballprofi zu werden. Da ist dann natürlich eine Zeit auf die Seite geschoben worden durch Schule, Ausbildung, Erkrankung von meinem Vater, im Betrieb mehr arbeiten und von 16 bis 18 gar nicht Fußball gespielt. Aber dieses runde Leder hat mich immer so fasziniert und ich wollte unbedingt tagtäglich Fußball leben und zum Glück ist mir das dann so in dieser Art und Weise geglückt.
Was bedeuten diese Medaillen für Sie und Ihr Leben?
Das sind eigentlich nur Meilensteine, was in meinem Leben passiert sind. Ich würde natürlich das ist für mich wichtig, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, boah, wenn ich daran arbeite, dann kann ich auf einmal was erreichen. Dann habe ich es erreicht und dann auf einmal war ich da gejagt und habe nicht gewusst, wie es weitergeht und habe trotzdem was geschaffen, das weiß ich mir nicht einmal, nur darüber hinaus, was mir vorher schon fast nicht erträumen hätte können, dann auch wieder was passiert ist. Eben mit dem Weltrekord, der was immer noch steht im Marathon und das taugt mir voll. Also das ist für mich die Königsdisziplin in der Leichtathletik halt nach einem Marathon. Und wir haben auf der originalen Marathonstrecke an und wir haben ja um 4 oder 5 in der Früh dann mit dem Bus rausgefahren und dann gibt es die Ortschaft Marathon und wir sind von da weggefahren. Das war einfach nur unfassbar geil. Und trotzdem ist aber eigentlich der größte, das hört sich jetzt wirklich an wie eine Rosemunde-Pilcher-Geschichte oder sowas, aber der größte Sieg in meinem Leben ist trotzdem nicht die Medaille. Ich würde jede Medaille wieder hergeben, wenn ich wieder gehen könnte. Und das ist für mich wichtig, aber mit Medaillen zeigt mir nur, jeder von uns hat einfach irgendwelche Umstände im Leben, aber es geht um das nicht nachher, weil ich sage immer, wenn man auf Scheiße schaut, sieht man nur Scheiße. Worauf richte ich meinen Fokus?
Naja, ich hab früher wirklich gedacht, also ich hätte mir die Sendung vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gemacht, hätte ich wahrscheinlich alle Medaillen und alle Verträge und schau, wie toll ich bin und alles mögliche hätte ich mitgehabt. Da hätte ich nämlich wirklich gedacht, dass so Erfolg und Leistungen und Titel und alles Mögliche und Geld das Allerwichtigste sind im Leben. Also das habe ich wirklich gedacht. So wie sich das herausstellt, ist das ein Blödsinn. Und man kann so reich und berühmt sein, also gut, ich war jetzt nie weltberühmt, aber immerhin weltberühmt in Österreich, was vielleicht noch schwieriger ist, als weltberühmt zu sein. Das ist sowas von wertlos im Vergleich zu also echten, spürenden, liebenden Beziehungen.
Ein Mensch, der viel erreicht hat, hat meist auch schon viel erlebt. Und wie wir wissen, ist das Leben nicht immer nur von einfachen Momenten geprägt. Nein, am meisten lernt man aus den schwierigsten Momenten. Aber genau das sind die Dinge, die unsere Sportriesen zu Wahnhelden machen.
Ich möchte noch mal kurz zurückgehen, und zwar zum 4.4.94. Das war der Abend, der die Querschnittslähmung zur Folge hatte. Wie denken Sie heute an diesen Abend zurück?
Wir waren auch von einer Bauernfamilie. Da wird auch am Sonntag gearbeitet. Ich sage immer, die Kühe geben auch am Sonntag Milch. Also das ist der Kuh ziemlich scheißegal irgendwie so. Wie lange dass du vorgehst oder wie rauschig oder ob's dich freut oder nicht. Du musst in der Früh aufstehen. Wir sind natürlich trotzdem, also junger hält es halt aus und wir sind vorgegangen bis um 3, 4 in der Früh. Und irgendwann hat es geheißen, okay, um 5 in der Früh muss ich aufstehen und in den Stall gehen. Und dann habe ich mich eingesetzt bei meinem damaligen Freund. Trotzdem nur ein Freund. Setze mich ein und habe mir gedacht, ich möchte nur ein bisschen schlafen. Und dann mein Sitz zurückgetragen und so, und wir sind gefahren. Und auf einmal tut es einen riesen Duscher Und ich habe mir gedacht, scheiße, wir sind schon daheim, ich muss jetzt schon arbeiten. Und dann habe ich gedacht, im Nachhinein war es nur das gewesen, dass ich zum Arbeiten anfangen hätte können. Ich bin nachher nur mal munter geworden irgendwie so und habe eigentlich nur so Scheinwerferlicht reflektierend von der Mauer gesehen. Er ist in einer Rechtskurve geradeaus gegen eine Mauer gefahren und dadurch, dass ich geschlafen habe, nachher hat es mir einen Schädel vierig gehauen und zurück und hat mir nachher quasi Schleudertrauma, also Peitschenschlag-Syndrom, Schleudertrauma. Das heißt nachher, wenn man das so erklärt, das ist der Kopf und das ist der Oberkörper und wenn das dann so nach vorne geht, dann drückt es da den Wirbel in diese Hechen rein. Und bei mir war das halt dann 5., 6. Halswirbel, hat es mir reingehauen und dann weiß ich noch ganz genau, wenn es gestern gewesen ist, dann haben meine Zehen zum Kribbeln angefangen, die über das Schienbein, über das Knie, Oberschenkel, Bauch, auf bis zum Hals und dann weiß ich noch, wie ich gesagt habe, genau, nicht in den Rollstuhl. Also ich habe intuitiv dann gewusst, das wird eine Rollstuhlsituation sein und dann ist die Rettung gekommen und ein paar Tage drauf kann ich mich noch erinnern, wie ich munter geworden bin und oben hat nur mehr alles runtergetropft mit den ganzen Infusionen und mein Körper hat brennt wie Feuer. Und das waren so brutale Schmerzen, dann haben da so Schleichen gewesen, das zum Abheilen und jedes Mal schlucken hat so weh, dass man nicht mehr schlucken möchte und natürlich je mehr, dass man das vermeidet, was man denkt, passiert halt nachher und das waren die schlimmsten, ich habe vorher schon geglaubt, dass ich Schmerzen habe und das waren die schlimmsten 48 Stunden in meinem Leben. Das Schlimme war halt nachher, bin da im Krankenhaus dann an 18 geworden.
War kurz vor dem 18.
Ja, und haben viel Leute sind natürlich gekommen und wollten wir, aber es gibt schönere Dinge als wir. Also wie wenn dann Leute reinkommen und dein Freund liegt nachher drinnen und kann sich nicht rühren halt und so. War einfach eine scheiß Zeit und eigentlich eine hoffnungslose Zeit dann ja für mich.
Sie sind ein Mensch, der mit Rückschlägen als auch mit den positiven Dingen so gut umgeht und so bodenständig. Woher haben Sie das? Ich glaube, ich habe das relativ im jungen Alter schon mal lernen müssen. Ich war damals 14, wo mein Bruder leider an einem Motorradunfall verstorben ist. Und ich bin relativ bald einmal mit viel Schmerz in Verbindung gekommen. Und dann auch von meiner Mama, die eben damals eben nach dem Balkankrieg nach Österreich gezogen ist mit einem Kleinkind und meinem Vater, der leider dann krank geworden ist in Österreich, dem es jetzt Gott sei Dank wieder gut geht. Aber die einfach immer, egal was sie zurückgehauen hat, immer aufgestanden ist und weiterkämpft hat und sich immer wieder noch stärker zurückgekommen ist im Leben jetzt ganz normal. Und ich glaube einfach, dass ich das von der Mama wirklich gelernt habe und dann eben natürlich mit dem Todesfall von meinem Bruder, wo ich einfach relativ bald einmal gelernt habe, wie es im Leben teilweise rennt.
Sie hatten Hautkrebs und in einem Interview haben Sie erwähnt den Satz, dass Sie die Diagnose als wunderschöne Grenzerfahrung erlebt haben.
Es ist so, dass also erstens die Ärzte sind ja fantastisch. Also heutzutage ist ja unglaublich, wenn man was früher kennt, war es in meinem Fall so, dass es medizinisch eigentlich ein sehr geringes Risiko war. Aber psychologisch war es schon so, erst was wäre wenn? Und 3 Tage so zu leben, weil das wird ja diagnostiziert, dann analysiert, dann geht es ins Labor und dann quasi sitzt man sich hin mit seinem Onkologen und der sagt, ja, Überlebensrate ist jetzt, und man sitzt halt da und fragt, wie hoch ist jetzt? Ja? Also ich hatte quasi diese 3 Tage der Ungewissheit, lebe ich oder sterbe ich? Und das würde ich wirklich jedem wünschen, einfach zu sagen, wie würde ich leben, wenn ich wirklich jetzt nächste Woche, nächstes Monat, nächstes Jahr sterben würde?
Eine Sache, die Ihre Karriere geprägt hat, waren Stürze. Wie hat dieser Sprung am Kulm Ihr Leben verändert?
Ich verstehe es bis heute nicht, warum das passiert ist. Also im ersten Durchgang noch den weitesten Sprung gehabt. Ich dachte, ja, boah, jetzt kann ich am Kulm auch gewinnen vielleicht. Ja, war aber sehr unzufrieden mit meinem ersten Durchgang. War eigentlich von meinem Fehler halt, dass ich einfach nicht zufrieden war wahrscheinlich mit dem, was eh schon gut war. Dann wollte ich wahrscheinlich mehr und dann ist das passiert.
Mit körperlich auch schlimmen Auswirkungen, also Kopfverletzungen, Lungen?
Körperlich sehr schlimme Auswirkungen, ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Also Schädel-Hirntrauma, Lungenquetschung. Das sind für mich Verletzungen gewesen, die ich nicht einschätzen habe können. Aber ich bin dann aufgesessen, habe nichts gespürt. Schädelweh habe ich gehabt, keine Luft gekriegt oder wenig Luft gekriegt. Aber mein Bewegungsapparat, der funktioniert, ein paar blaue Flecken. Aber Sochi, da bin ich dabei, das passt schon, weil Kopfweh kennt jeder, das ist eh gleich wieder weg.
Die Olympischen Spiele, die einen Monat später stattgefunden haben.
Genau. Dann habe ich den Pointen Alex gesagt, ich möchte dort in den Start gehen. Ja, das hat mich keiner ernst genommen und ausgelacht, mehr oder weniger.
Glück, dass Sie noch da waren. Also das haben Sie ja dann eigentlich erst mitbekommen zu der Zeit, oder? Dass das alles so... Natürlich haben sich die Leute dann nicht ernst genommen aus diesem
Grund. Nein, wahrscheinlich war ich vollgepumpt damit, keine Ahnung, irgendeine Schmerzmittel wahrscheinlich und ja. Aber das Ziel, so schnell wie möglich wieder zurück auf die Chancen kommen, das ist eigentlich ja, am zweiten Tag eigentlich in der Intensivstation entstanden. Vor allem, wo mir meine Eltern halt besucht haben, haben wir gedacht, du musst jetzt einfach stark sein und gerade die Mama ist halt natürlich schon immer ängstlicher geworden und ja. Ja, ich wollte halt einfach am Bett halt stark sein und sagen, mir geht's gut, es ist nichts passiert und ich mache das schon. Gehe schon wieder auf die Chancen und hupf da aber.
Im Waggon 28 sprechen wir mit unseren Gästen über ihre Erfolge, die Ups, die Downs. Und manchmal wird die Zeit, die Geschwindigkeit, mit der sich das Riesenrad dreht, ein bisschen langsamer. Immer dann, wenn unsere Gäste uns einen ganz persönlichen Einblick in ihre emotionalsten Momente geben.
Alle waren eigentlich schon in der Kabine und die Fans haben dann nochmal wollte, dass ich nochmal rauskomme. Und dann bin ich nochmal rausgekommen und bin da gestanden vor 35.000. Frankfurter ganz allein im Camp Nou hier unten und bin nochmal hingelaufen und habe mich feiern lassen. Und das muss eigentlich für jemanden so viel auslösen, aber in dem Moment war das für mich, das ist geil, aber wo ich weggegangen bin, ich habe keine Freude mehr an diesem Spiel, an diesem Sport. Und das Auslösen, wo eigentlich der größte Erfolg ist und das größte, was du erreichen kannst, hey, 35.000, 40.000 Frankfurter jubeln dir zu, was eigentlich unglaublich ist, aber in dir selber nicht mehr das Gefühl ist, dass du glücklich bist, dass das wirklich das Wahre ist für dich. Und dann bin ich in den Bus eigentlich reingestiegen und dann habe ich gesagt, so, ich muss es lassen, wenn mir das nicht einmal mehr richtig, richtig Freude bereitet und mich richtig glücklich macht, dann muss ich einen anderen Weg in mein Leben finden.
Ich habe also meinen Söhnen ja leidenschaftlich gern Skifahren beigebracht, aber ich habe meinen älteren Sohn mal überschätzt. Und wir waren da auf einer, also in Amerika haben wir ja die grünen, die blauen und dann die schwarzen Pisten. Also wir haben ja keine roten. Und er hat die grüne schon recht gut gekonnt. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich ihn mal auf die blaue. Ja? Und dann war er auf einmal weg. Also das war die Angst und die Schrecken, die ich da... fürchterlich. Ich habe ihn dann gefunden, er ist dann so über den Schneehügel runtergefahren, hat ihn Gott sei Dank so ein Absperrseil, hat ihn aufgefangen, aber er ist dann so gelegen und ich habe mir gedacht, er ist jetzt querschnittsgelähmt. Also das war der schlimmste Tag meines Lebens, weil ich mal, also erstens die Schuld selber und zweitens das für ihn und also das, weiß nicht warum, es ist ihm nichts passiert. Aber so, na, ich bin einfach unglaublich dankbar, dass es ihn gibt und was wir gemeinsam erleben können.
Sprechen wir noch einmal über diesen Tag, an dem Sie sich entscheiden mussten bei Ihren Eltern. Bleiben Sie im Betrieb Ihrer Eltern, bleiben Sie dort oder fahren Sie nach München, fahren Sie zu Bayern. Wie haben Sie diese Entscheidung damals für sich getroffen?
Weil Ihre Eltern Gänsehaut. Also da könnten vielleicht auch jetzt ein paar Tränen wieder kommen. Das ist so ein emotionaler Moment. Also meine Mutter und ich, wir haben uns in den Arm genommen. Und meiner Mutter war klar, dass ich nicht mehr zurückkomme. Mein Vater ist oben gesessen im Büro, hat Buchhaltung gemacht und war enttäuscht, dass ich den Betrieb von meinen Eltern quasi aufgebe. Das, was sie zusammen aufgebaut haben mit viel Schweiß, Blut, Tränen, meine Eltern haben Schulden gehabt. Aber ich habe halt schon als Junge diesen Drang in mir gehabt, Fußballprofi zu werden. Das wollte ich mir selber als Mensch einfach erfüllen.
Bis meine Adern gefrieren, ein Song, der ihrer Mama gewidmet ist, die leider genau. Von uns gegangen ist, zu Beginn dieses Jahres. Mhm. Wie haben Sie das verarbeitet mit diesem Song?
Ich war bei ihr, bis sie gegangen ist und dann habe ich irgendwie so gemacht, es ist alles andere so wurscht. Geburt und Sterben ist das Wichtigste und dazwischen, ja, okay, was machen wir dann? Aber ich war so dankbar, dass ich dabei war und ähm, Ja. Entschuldigung. Und mir ist ja klar, es ist, glaube ich, wichtig, dass man dann auch, glaube ich, loslassen kann. Und dass man nicht so ein. Also, das war auch mein Ziel, dass ich. In unserer westlichen Kultur, wir haben ja echt ein Problem damit, uns mit dem Tod zu konfrontieren. Fakt ist, es ist aber. Es ist so. Also, es ist nicht so fix, wie dass wir alle einmal gehen müssen. Und die Frage ist, wie schafft man es dann nicht, wenn es dann soweit ist, kämpfen zu müssen, sondern loslassen zu können? Und das habe ich der Mama gewünscht, dass sie gehen kann und eben keine Qualen irgendwie dann durchmacht. Und ich glaube, das ist gut gelungen.
Ein paar Runden im Waggon 28 drehen. Das bedeutet auch ganz viel Zeit in gemütlicher Atmosphäre über den Dächern Wiens zu verbringen. Und da packen unsere Gäste das ein oder andere Mal auch ihre ganz persönlichen Geschichten aus.
Sie sind Vater geworden vergangenes Jahr. Wie hat das Ihr Leben verändert?
Freunde haben immer gesagt, es wird sich alles verändern, wenn du ein Kind kriegst. Und du denkst das so, pff, ja, du kriegst ein Kind und es wird schon, kein Problem, du machst es. Ne? Es ändert sich alles. Von Tag 1, es ändert sich alles. Du hast, wo sie noch nicht einmal geboren war, so viel Liebe für diesen kleinen Menschen, das ist unglaublich. Also die Liebe zu meiner Tochter ist mit nichts zu vergleichen.
Danke für die Zeit. Ein Song, ein Album, das wem gewidmet ist?
Ja, in erster Linie schon mir selber. Also die Songs sind von mir. Es war für mich wichtig, diese Reise anzutreten. Die Handlung übers Album, wem auch der Titel gewidmet ist, Danke für die Zeit, das ist mein Ex-Freund. Also es war schon, ist schon tief reingegangen. Und ich bin aber unterm Strich dankbar, weil ich mit Dingen konfrontiert worden bin, die ich so noch nicht gekannt habe. Also für mich ist ein Kreuzbandriss im Vergleich zu dem, was ich da erlebt habe, nichts. Das war so emotional. Wir wissen das eh, das klingt schon so platt. Es fängt bei mir selber an, weil ich mich selber liebe. Aber was heißt das? Was heißt das wirklich? Und ich bin mit der Frage auch konfrontiert worden, was brauche ich im Leben wirklich? Wir werden so von Hollywood irgendwie geprägt und dann heiratest und Kinder kriegen und dann ist man ein Leben lang zusammen. Das ist natürlich echt eine Hacke. Und das, ich weiß es heute noch nicht, oder ich weiß nicht, wie man das schafft, eine Beziehung lange Zeit zu führen und sich dabei selbst nicht zu vergessen. Aber es ist eine spannende Frage und ich möchte es herausfinden.
Was bedeutet Religion für Sie?
Bedeutet mir sehr viel, vor allem mit der Vorgeschichte natürlich. Damals, was passiert ist. Und es macht mich stolz, dass ich den Glauben habe. Natürlich auch durch meinen Großvater, der mir den Glauben auch vorgelebt hat. Ich bin jetzt nicht der Religiöste. Ich glaube an etwas. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen an etwas glauben. Ganz egal, was für einer Religion sie entspringen. Sie sollen an etwas glauben und das soll Freude in ihr Leben bringen. Und das verkörpert meine Religion und dafür stehe ich, auch wenn ich mit nicht allen Dingen, die in der Tora stehen, d'accord oder dafür bin. Ich suche mir da die Dinge aus und über andere Dinge denke ich anders nach. Aber ich bin sehr stolz, ein Jude zu sein und bin auch sehr stolz auf meine Gemeinde.
Bei uns im Wiener Riesenrad waren schon Sportlerinnen und Sportler aus allen möglichen Sportarten zu Gast. Aber eins hatten sie alle gemeinsam. Sie haben ihre großen Erfolge nur deshalb erreicht, weil sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Auch wenn der ein oder andere da vielleicht gar nicht so reumütig drauf zurückblickt.
Jeder ist da schon anders in gewisser Art und Weise. Und ich war einfach so, ich habe gewusst, ich meine besten Spiele eigentlich gemacht, wenn ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Wenn ich mir selber gesagt habe, du Vollidiot, warst wieder vor 3 Tagen unterwegs. Wenn der Trainer weiß, das hat es ein bisschen mitgekriegt, wenn du dort schlecht spielst, dann weißt du ja, was dann ist. Und so habe ich eigentlich immer meine besten Spiele gemacht. Vor allem, ich wollte immer für den Trainer das Beste rausholen für mich und für immer. Weil wenn mir ein Trainer vertraut hat, dann wollte ich es dann doppelt und dreifach zurückgeben. Und das war so, was für mich wichtig war, aber ich würde jetzt nicht dann sagen, hey, schau, ich war fort, geht war fort. Oft einmal war es nicht gescheit von mir, oft einmal im Nachhinein würde ich sagen, boah, vielleicht hätte das die Idee. Nicht, dass wir vielleicht sparen können, aber das war gar nicht so schlecht. Das würde ich wieder gleich machen, weil es war einfach situationsbedingt, es war super.
Gibt es was, wenn Sie an die Karriere zurückdenken, an Ihre aktive Karriere als Schwimmer, muss ich sagen, wenn ich das anders gemacht hätte, wäre es schöner gewesen, wäre es einfacher gewesen, wäre ich erfolgreicher gewesen?
Ja, hätte ich weniger gesoffen. Also, das, ich wäre sicher ein erfolgreicher Sportler gewesen, wenn ich nicht in den Zeiten viel zu oft fort war, also viel zu viel getrunken hätte und anstatt über meine Sorgen mit jemandem ernsthaft zu reden, lieber sie wegzuschlucken, ich glaube, dann hätte ich noch mehr erreicht. Also das bereue ich schon.
Was würden Sie denn Ihrem 16-jährigen Ich heute mitgeben, aus dem, was Sie aus Ihrem Leben gelernt haben?
Ich kann jetzt nicht sagen, Alter, steig nicht in das Auto ein oder sowas, das kann ich nicht sagen, weil Sachen passieren einfach im Leben. Ich sage nicht, dass das, weil ich hinterfrage das nie. Wenn was passiert, dann passiert es einfach. Die Frage ist nur, wie arrangiert man sie irgendwie so. Ich glaube einfach, ein Schicksal oder Sachen, die was in einem Leben passieren, die kann man nicht vermeiden. Wichtig ist halt einfach nur, wie gehen wir nachher um. Das heißt aber nicht, dass man das taugt. Ich bin nicht glücklich oder unglücklich wegen dem, sondern ich bin glücklich oder unglücklich trotzdem. Also das ist eben so, jeder Mensch hat irgendwas und mit dem muss er umgehen.
Am Ende jeder Fahrt haben sich unsere Gäste natürlich wie immer im Gästebuch der Riesen verewigt, damit die Erinnerung an jede Fahrt für immer bleibt. Zum Ende der Sendung das Gästebuch der Riesen. Mhm. Davor darf ich noch ein Foto von Ihnen machen. Ein kleines Polaroid. Lächeln kann er, der Raphael Rotter.
Ja, die Zähne habe ich zum Glück noch. Ja.
Die coole alte Technik, gell?
Also es den noch gibt, die Kameras, ha? Sensationell.
Inspirierend, persönlich, bewegend. Das waren unsere Gäste auch in diesem Jahr im Wiener Riesenrad. Und es freut mich ganz besonders, meine Damen und Herren, dass auch Sie wieder mit dabei waren. Und ich darf Ihnen jetzt schon verraten, auch im kommenden Jahr werden wir wieder einige Runden mit spannenden Persönlichkeiten drehen. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald im Waggon 28.